Ja, die Gnade sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe sonst selten mal ein Predigtutensil, weil ich immer finde, alle haben sich nachher das Utensil gemerkt und gar nicht mehr das, was man gesagt hat. Und eigentlich sollte der auch viel größer sein. Ich habe nur gerade hinten im Schrank nichts Größeres gefunden. Den brauchen wir gleich. Teepot. Oder Kaffeepott oder Krug. Milch kennt, naja, ne? Milch kenne ich. Also für mich wird das für einen Kaffee reichen, so viel Milch brauche ich nicht. Egal. Deshalb sage ich ja, das lenkt nur ab, ne? Jetzt sind wir wieder bei ganz was anderem. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da predigt jemand und ist bekannt und bekommt viel Zustimmung, spricht sogar im Radio vielleicht. Ich weiß, als ich noch in Hema wohnte, in Kalkutta, also am Ende des Ganges von der Theophuntiusstraße, da habe ich zwei ältere Damen gehabt, die waren meine Vermieterin, die Oma Sawatzki und die Oma Decker. Und die Oma Decker, die war so, dass die jedem ihre Bekehrungsgeschichte erzählt hat. Und man hörte, wenn sie ihre Bekehrungsgeschichte erzählte, denn sie erzählte das immer so, dann hat mein Herz ein Hupser gemacht und seitdem lebe ich mit dem Heiland. Ja, und diesen Hupser, den hat man immer durch die ganze Straße gehört, sodass man jedes Mal wusste, Oma Decker hat wieder ihre Bekehrungsgeschichte erzählt. Und Oma Sawatzki, jeden Morgen, wenn ich dann leise die Treppe runterschritt, weil ich zur Arbeit wollte, stand sie schon in der Tür. Ach, Herr Röder, ich habe gestern wieder Wolfgang Wegert gehört im Radio. Ich wollte Ihnen doch noch sagen, was der gesagt hat. Und dann hat sie mir noch die Wolfgang Wegert-Predigt zwischen Tür und Angel erzählt. Ja. Also, mancher ist bekannt, andere kennt man überhaupt nicht. Mancher ist begehrt und der Saal ist voll, wenn bekannt wird, dass der da ist. Am Ausgang bei der Verabschiedung verdrehen viele Besucher die Augen und schwärmen: Herr Pastor, heute haben Sie aber wieder schön gepredigt. Da predigt jemand, ist auch bekannt, bekommt kaum Zustimmung. Man verdreht schon die Augen, wenn man weiß, dass er predigt und geht, oder man geht gar nicht erst hin. Einige der Hardliner sitzen dann da und hören sich das an und am Ausgang verdreht niemand die Augen. Beide sind Botschafter. Beide haben von Gott her etwas zu sagen. Der eine Trost hat der andere auch. Der andere Gericht hat aber auch Trost. Und wir meinen, der eine sei vollmächtiger als der andere, weil uns das von ihm Gesagte besser gefällt. Und der mehr Zulauf hat, steht in der Gefahr, das zu sagen, was ihm noch mehr Ansehen und Zuhörer bringt. Ich habe jetzt so nebenher über soziale Medien ein bisschen den Upgrade-Kongress von Gnadau verfolgt, der gerade jetzt am Wochenende lief in Willingen im Hotel, so ein Sternhotel, weiß nicht, wie das heißt. Sauerlandstern, Dankeschön. Ja, dieser Upgrade-Kongress und es war immer die Rede von Zahlen und Zahlen und Zahlen. Ist das ein Kriterium im Reich Gottes? Die Zahlen? Wo zwei oder drei versammelt sind, ja? Ja? Gerade auch, wenn man wie heute Frucht der Arbeit oder Frucht im Reich Gottes mit Quantität verwechselt, hat Jesus nirgendwo gesagt. Er redet von Qualität. Man predigt dann das, womit man am wenigsten aneckt, achtet darauf, dass möglichst alles politisch korrekt ist, dass man nur ja niemandem auf die Füße tritt. Ach, meine Schwester hatte mich überredet, damals in eine Tanzschule zu gehen. Und das war natürlich von Anfang an Damenwahl. Und mich wollte keine. Die letzte hat mich dann genommen, weil ich blieb ja noch übrig. Und die hat mir immer auf die Füße getreten. Sie mir. Ich bin dann nicht zum Abschlussball gegangen, habe dann hinterher erfahren, dass für die eine Welt zusammenbrach, weil niemand da war, der mit ihr tanzen wollte. Ja, auf die Füße treten, deshalb kam ich jetzt drauf. Also, man achtet drauf, niemandem auf die Füße zu treten, und dann wird die Botschaft des Evangeliums verharmlost und zur billigen Gnade degradiert. Zur Zeit des Alten Bundes hat Gott ja auch geredet, aber anders. Er hat zum Propheten geredet und der hat es dann weitergegeben. Beispiel Mose, Jesaja, Jeremia, Samuel und so weiter. Ja? Zu uns heißt es im Hebräerbrief, hat er am Ende der Tage, am Mittwoch hatten wir es in der Bibelstunde, geredet durch den Sohn, also durch Jesus Christus. Sie warten auf den Pott, ne? Kommt gleich. Wir haben heute einen Abschnitt aus dem Propheten Jeremia vorgegeben. Jeremia wurde schwer angegangen. Er war Prophet. Einer von denen, zu denen Gott redete, denen Gott ein Wort gab, einen Auftrag gab, geh hin und sage das dem Volk in meinem Namen. Und da wurde er schwer angegangen, denn er musste Gottes Gericht ankündigen über die Gottlosigkeit und Gleichgültigkeit. Kein schöner Job, keine schöne Aufgabe, schlägt man sich nicht drum. Er sollte im Auftrag Gottes eine Zeichenhandlung vor ihnen ausführen, einen Tonkrug vor ihren Füßen zerdeppern. Ich mache es jetzt nicht, das muss ich fegen. Und genauso wie Jeremia diesen Tonkrug zerschlug, würde Gott das Volk von Juda und die Stadt Jerusalem zerbrechen. Eine der Zeichenhandlungen Jeremias, die er im Auftrag Gottes durchführen sollte. Nur hätte er nicht sagen können, ich lasse den Tonkrug mal weg. Wer war das? Das wird auch so funktionieren. Ja? Nein, Gott hat es ihm gesagt. Der Grund lag in der Untreue zu Gott. Sie hatten andere Götter neben ihm. Wo klingelt's? Bei allen, ne? Das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also die Götzen auf einer Stufe mit Gott, hat Gott extra gesagt, sollst du nicht. Sie hatten dem ganzen Heer des Himmels geopfert und anderen Göttern Trankopfer dargebracht. Jetzt führte er diese Zeichenhandlung aus, zerschmiss diesen Tonkrug. Und als Jeremia in die Stadt zurückkam, ging er auf direktem Wege in den Vorhof des Tempels, um diese Botschaft noch einmal zu wiederholen vor dem ganzen Volk. Also nicht nur vor den Anführern, sondern nochmal vor dem ganzen Volk. Keine schöne Aufgabe. Man würde ja so gerne was anderes erzählen. Gottes Gericht, musste er sagen, wird über Jerusalem und die umliegenden Ortschaften kommen. Warum? Weil sie nicht auf Gott hören wollten. Beliebt macht man sich damit nicht. Wir können uns denken, dass Jeremia sicherlich gerne etwas anderes ihnen mitgeteilt hätte. Dass er gerne Harmonie, so ein Pott Kaffee, Röskes drumherum, piep, 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 jetzt haben wir uns mal alle lieb, ja, etwas Leichtes ihnen gesagt hätte. Da steht man immer in der Gefahr, dass das, was Gott sagt, dass wir das abmildern. Und was war die Folge dessen, dass er das nicht tat? Paschur, einer der Priester, wies die Gerichtsbotschaft zurück und ließ Jeremia greifen, auspeitschen und in den Block stecken. Toller Erfolg. Was hatte Jeremia verbrochen? Was hat er Schlimmes gemacht? Er sagte das, was Gott ihm aufgetragen hatte zu sagen. Am anderen Morgen wird Jeremia befreit und man hatte gehofft, dass er jetzt seine Botschaft geändert hätte. Aber stattdessen ändert er etwas anderes. Den Namen Paschurs ändert er in Magor Missabib, das heißt Schrecken rundherum. Er ändert nicht das, was Gott ihm sagt. Man kann den Plan Gottes nicht ändern, indem man versucht, seine Boten zu peinigen. Gott führt seinen Plan aus. Ich bin immer noch bei der Hinleitung zum Predigttext. Jetzt muss ich aufpassen, dass der hier nicht wirklich runterfällt. Ich nehme den mal lieber da weg. So, und jetzt gibt Jeremia uns einen Einblick in sein Herz. Ein Einblick, dass es ihm eine Last ist, Gericht predigen zu müssen. Jetzt kommt unser Predigttext. Jeremia 20, Abvers 7. Also das war jetzt nach dem, was ich jetzt alles ausgeführt habe. Da kann er zu Gott sagen, Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich. Und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt muss ich rufen. Denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte, ich wäre schier vergangen. Denn ich höre, wie viele heimlich reden, Schrecken ist um und um. Verklagt ihn. Wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Sie müssen ganz zu Schanden werden, weil es ihnen nicht gelingt. Ewig wird ihre Schande sein und nie vergessen werden. Und nun, Herr Zebaoth, das ist der Herr der Heerscharen, der du die Gerechten prüfst, Nieren und Herz durchschaust, lass mich deine Vergeltung an ihn sehen, denn ich habe dir meine Sache befohlen. Singt dem Herrn und rühmet den Herrn, der des Armen Leben aus den Händen der Boshaften errettet. Jeremia öffnet Gott sein Herz. Er leidet darunter, dass er diese Botschaft ihnen sagen muss. Er kann sogar sagen, ich fühle mich von dir betört. Wir können auch sagen, überredet. Ja? Dass er in Treue das weitergibt, was Gott sagt und sich damit zum Gespött der Leute macht. Geißelung und Hohn einstecken muss. Dass er immer nur Gewalttat und Zerstörung predigen muss. Er leidet darunter und doch kann er seinen Glauben und seinen Gott nicht verleugnen. Sonst würde er daran zerbrechen, er hat das Getuschele gehört. Ist ja nicht so schlimm wie unser elendiges hinter dem Rücken Gerede, ne? Dieses über andere, hintenrum. Das ist Gift und zerstört. Alle wollen, sogar seine Freunde, ihn verführen, etwas Verbotenes zu tun, um ihn zu Fall zu bringen, damit der unbequeme Mahner endlich weg vom Fenster ist. Und jetzt verkriecht er sich in die Schwermutshöhle und sagt, ach, ich armer Jeremia. Alle anderen kommen und sagen, hast aber auch recht, mach mal erst eine Auszeit, ja, fahr mal zur Kur und mach mal, was dir gefällt. Nein, die einzige Hilfe, der einzige Trost für Jeremia liegt wo? Ja, dass er sich an Gott selber wendet. Hier müssen wir mal verharren. Wir finden das in der ganzen Bibel hindurch so. Der Helmut Blatt war das doch, hatte über dieses Wort gesprochen. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Jeremia sucht jetzt also, Gott, wo bist du in diesem Auftrag, in dem, wie es mir ergeht? Wo bist du? Wo Menschen sich an Gott wenden, erfahren sie Hilfe und Genesung, nicht von Menschen. Die können nicht helfen, sondern in erster Linie sich an Gott selber wenden. Ja? In der jetzigen Situation oder in der Biografie bis heute Gottes Wege sehen, ihn erkennen. Das gibt Mut für den nächsten Schritt. Es gibt ja in unseren Kreisen auch solche, die gehen immer mit ihren Nöten bei allen hausieren. Wenn zu mir jemand kommt mit seiner Not, dann frage ich immer, mit wem hast du denn schon alles darüber gesprochen? Dann kommt hier. Ja? Anstatt die Not vor Gott zu bringen, das kriegen wir vielleicht noch hin, und sie dann auch dort zu lassen, wenn ich es ihm nur sage und ihm nicht abgebe, sondern wieder mit nach Hause nehme, dann ist mir nicht geholfen. Es hilft genauso wenig, wenn ich Gott die Not sage, sie ihm dann nicht auch übergebe, sondern immer noch daran festhalte. Wenn ich es Gott sage, dann soll ich ihm auch vertrauen und ihm glauben, dass er sich drum kümmert. Dann gebe ich es ab. Und was ich abgebe, habe ich nicht mehr. Sonst traue ich Gott ja gar nicht zu, dass er die Not wendet. Dann ist er einer von den vielen Menschen, zu denen ich auch schon gegangen bin, das erzählt habe und die vielleicht ja mal für mich beten, aber ich habe es noch nicht abgegeben. Bei Gott kann ich es loslassen. Sonst brauche ich nicht zu kommen mit meiner Not, wenn ich Gott nicht zutraue, dass er sich dann auch drum kümmert. Jeremia weiß, dass Gott ihn erhören wird, weil er die Sache, die ihn bewegt, an ihn ganz abgibt. Er kann in Vers 12 sagen, hier vorne steht's: Denn dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. So, die ist jetzt weg. Gott wird sich drum kümmern. Die ist weg. Man erzählt sich das ja, ich mag dieses Bild, deshalb erzähle ich, ich muss den Krug wirklich wegstellen, der nicht mehr. Deshalb erzähle ich es immer wieder. Luther soll ja nachts mal aus lauter Sorge um seine Kirche nicht schlafen können, gekonnt haben. So. War hin und her getrieben. Und dann erzählt man sich, es ist nur mündlich überliefert, dann soll er das Fenster seiner Turmkammer aufgerissen haben und ganz laut rausgerufen haben: Gott, gehört die Kirche dir oder mir? Also gute Nacht. Und dann konnte er schlafen. Er konnte loslassen, abgeben. Gott, es ist deine Sache. Mach du. Wir singen doch im Lied: Bist du doch nicht Regent, der alles führen soll? Gott sitzt im Regiment und er führet alles, wohl dazu gehört aber, dass ich es dann auch loslasse, ihm auch wirklich abgebe. Ich habe dir meine Rechtssache anvertraut. Jeremia weiß, Gott wird das machen. Wie oft kommen wir zu Gott und klagen? Dürfen wir auch. Er lädt uns sogar ein, schüttet euer Herz vor ihm aus. Ja? Aber übergeben ihm die Sache nicht, sondern wollen es dann doch wieder selber machen. Oder Gott soll es dann gefälligst so machen, wie wir uns das vorstellen. Wer kennt das? Rede ich jetzt so, dass ihr sagt, was redet der da? Oder kennt ihr das? Ich glaube, wir kennen das, ne? Ja. Ihm das nicht übergeben, sondern immer noch selber in der Hand halten und wundern sich dann, dass Gott angeblich nicht hört. Trauen ihm aber nicht zu, dass er das wohl machen wird. Jetzt haben wir alle im Ohr: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl. Er wird's machen, nicht du, nicht ich, er. Wenn wir das doch wieder neu lernen, und sei es aus dieser Predigt und sei es von Jeremia, das wieder neu lernen, nicht nur ihm sagen, das ist schnell getan, sondern ihm übergeben: Gott, kümmer du dich drum. Deine Sache, ist dein Reich, ist deine Gemeinde. Ich bin dein Kind, ich gehöre dir, bin dein Eigentum, kümmer du dich drum. Ja, wenn ich ich war ja im Turnverein, dann haben wir monatlich immer eine Rechnung in die Hand gedrückt gekriegt vom Trainer für, also Beitragsgebühren für einen Turnverein. Was habe ich damit gemacht? Ich meinen Eltern gegeben, die bezahlen das schon, die sind ja für mich zuständig. Ja, so sollen wir zu Gott kommen. Hier, mach du das. Du bist dafür zuständig. Ja. Und dann gewiss sein, Gott wird das jetzt auch übernehmen, sonst brauche ich ihm das gar nicht erst zu sagen. Das weiß er auch so. Ja, ich erzähle ihm nichts Neues, wenn ich ihm meine Not klage. Aber Gott will, dass ich ihm dann auch zutraue, dass er es wohl machen wird. Wenn ich ihm das nur sage, dann kann ich es auch Lieschen Müller erzählen. Hat den gleichen Effekt. Ja? Na, ich soll es ihm übergeben. So, nun hat Jeremia seine Last an Gott abgegeben und er ist gewiss, weil Gott zu ihm steht, können seine Feinde nicht gewinnen. Diese Gewissheit hat er erlangt. Und er kann wissen: Bei Gott ist seine Rechtssache in den besten Händen. Wenn ich ihn aber nicht machen lasse, weil ich es ihm nicht übergebe, dann habe ich selber damit zu tragen. Nun habe ich ja anfangs gesagt, dass Gott im Alten Testament durch Propheten geredet hat, nur zu den Propheten. Und die haben das an das Volk weitergegeben. Im Neuen Testament sehen wir ja, dass Gott durch den Heiligen Geist zu uns redet und sein Wort uns auftut und wir seinen Willen erkennen können. Gilt das also alles heute nicht mehr, was ich jetzt gerade hier so lang und breit ausgeführt habe? Wir machen heute oft den Fehler, dass wir meinen, Gericht sei alttestamentlich und Gnade sei neutestamentlich. Können Sie immer wieder hören. Auch in unseren Kreisen. Ja, kann man immer wieder hören. Also lassen wir das Gericht weg und nehmen nur noch die Gnade. Gedanke gesagt. Dabei müsste das Thema immer lauten, Gnade Gottes im Gericht. Denn als Jesus da am Kreuz hing, diese Strafe für Sünde trug, da kann er uns sagen, wenn wir an ihn glauben, hier hängst du, hier stirbst du. Jesus hatte doch gar keine eigene Schuld, für die er hätte ans Kreuz gehen müssen. Sonst wäre er am Kreuz für seine eigene Schuld gestorben, nicht für unsere. Hier geschieht also Gericht. Was ist denn das Zentrum? Wir sagen doch immer das Kreuz. Das Kreuz ist Gericht. Was denn sonst? Spaziergang? Ohne Gericht keine Sühne. Jesus hat das ganze Gesetz Gottes für uns gehalten. Wir hätten das alle tun sollen. Haben wir nicht getan, das Gesetz Gottes gehalten. Oder sitzt hier jemand, der es gehalten hat? Ja. Das Volk Gottes hier bei Jeremia auch nicht. So, und jetzt ist aber das Neutestamentliche, die Strafe, die hier in unserem Text noch das Volk selber traf, das Gericht, die liegt jetzt auf Jesus. Die Strafe liegt auf ihm, sagt Jesaja, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Was sind denn seine Wunden anders als Gericht? Wo Jesus uns sagt, hier hängst du, hier stirbst du. Wir müssen nämlich bedenken, am Kreuz gilt uns die Vergebung, sagen wir mal. Jawohl, ist auch richtig. Aber wir stünden dann zwar vor Gott da als Gerechte, aber ohne Gehorsam. Was wäre das denn? Das wäre ja so, als würde Gott sagen, ach, alles nicht so schlimm, Schwamm drüber. Ich habe das zwar gesagt, hast du nicht gemacht, ist auch nicht so schlimm, Schwamm drüber. So stünden wir dann da. Das geht aber nicht. Das wäre doch gegen Gottes Ehre. Er kann doch den Ungehorsamen nicht einfach gerecht sprechen. Man kann gar nicht sagen, hast du doch nie gemacht. Sondern der Gehorsam Christi, der gilt uns genauso. Er hat das ganze Gesetz Gottes stellvertretend für uns gehalten. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, zu erfüllen. Für dich, für mich auch, für uns. Im Glauben schenkt er uns das. Dann stehen wir vor Gott da als solche, die das ganze Gesetz Gottes erfüllt haben. Das Neue Testament nennt das Gesetz Christi. Nun dürfen wir vor Gott dastehen als solche, die gerecht und gehorsam sind. So wie Gott sich den Menschen gedacht hatte, wieder Ebenbild Gottes. Und deshalb gilt uns das heute genauso. Wir dürfen das Gericht nicht weglassen. Das Verdammliche der Sünde, das trifft uns nicht mehr. Die Strafe liegt auf ihm. Ja? Wenn wir ihm gehören, wenn wir ihm unser Leben anvertraut haben, wenn wir uns bekehrt haben, wenn wir an ihn glauben, dann gilt uns das. Das ist das Evangelische am Evangelischen. Ja? Das ist Evangelium. Aber das verstünden wir doch gar nicht, wenn wir das Gericht nicht verstehen. Ja? Und auch heute muss Gott in unterschiedlichen Situationen auch darauf hinweisen dürfen, dass wir falsche Wege gehen. Muss doch erlaubt sein. Wird Gott ja heute verboten, zu sagen, diesen Weg dürft ihr nicht gehen. Hat man so den Eindruck. Er muss uns doch noch sagen dürfen, wo wir falsche Wege gehen als seine Kinder in dieser Welt. Und da können wir noch so viel die Augen verdrehen, Gott sagt es trotzdem. Aber immer mit dem Hinweis darauf, dass er uns retten will und zu seinen Kindern machen will, durch den Glauben an Jesus Christus. Lasst uns ihn erkennen auf allen unseren Wegen und uns nicht immer so wichtig nehmen. Ihn erkennen. Ihm gestatten, dass er seine Sache ausführt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Oder meinst du, du bist der einzige Mensch auf der Welt, für den Gott keinen Weg hat? Solchen Glauben habe ich aber selten gefunden. Ja? Merken Sie, wie wichtig wir uns manchmal nehmen zu sagen, ja, aber mir kann er nicht helfen. Ich habe gerade zu Hause, viel zu spät zwar, Mistkästen aufgehängt. Wie komme ich jetzt da drauf? Jesus nimmt mal die Sperlinge als Beispiel, die Spatzen. Ja? Ja? Die kümmern sich nicht, ob sie morgen was zu essen haben. Die haben, was Gott versorgt sie. Dann wird er doch auch dich versorgen. Ja? So einfach macht Jesus das. Was macht ihr euch denn im Kopf? Ja? Ich mach das, aber gib's mir ab. Als ich meinen Vater pflegte in Iserlohn, da traf ich im Kaufladen meine ehemalige Religionslehrerin von der Realschule. Und die frug, ach Christian, was machst denn du jetzt eigentlich? Da sag ich, ich bin Pastor in Dortmund. Da schrie die durch den ganzen Abend, du freches Stück, das ist Gotteslästerung. Du freches Stück. Ich sage, ja, ich, freches Stück. Aber, wissen Sie, als Gott mich geschickt hat ins Theologiestudium, da habe ich ihm gesagt, gut Gott, auf deine Verantwortung. Alles, was dann kommt, verantwortest du. Wenn du das willst, bitte, dann mach. Und ich hatte im Stillen gehofft, dass sie mich in Tabor gar nicht nehmen. Ich wollte nämlich nicht, ne? Und hatte große Hoffnung, als Werner Steu mein Abschlusszeugnis von der Realschule in der Hand hielt und sagte, also Herr Röder, sagen Sie mal, eine 5 in Mathematik, eine 5 in Geschichte, 7 Vieren und 3 Dreien, wie hat man denn so ein schlechtes Zeugnis? War schlecht, ne? War nicht toll. Ja. Was habe ich wohl geantwortet? Na, Herr Steu, hätte ich gewusst, dass Sie das mal in der Hand halten, hätte das besser ausgesehen. Das war alles Faulheit. Wobei die 5 in Mathematik, die war eine Beton-5 seit 5. Schuljahr. Ja. Und ich hatte noch gehofft, juhu, jetzt nehmen Sie mich nicht. Und dann wurde ich rausgeschickt. Da stand dann Kaffee und Kuchen, da sollte ich mir warten. Da habe ich gedacht, das ist jetzt der Trost dafür, dass sie mich nicht nehmen. Dann habe ich mir Kuchen reingestopft, so viel ging, aus lauter Freude. Und dann kam Günther Hopp aus der, aus dem Saal raus zu mir rein, stellte sich hin und sagte, ja, Herr Röder, wir haben Sie nicht genommen. Sie müssen aber damit rechnen, dass Sie ein bisschen länger brauchen zum Griechisch lernen, zum Hebräisch lernen. Und wenn Ihre Brüder dann Fußball spielen gehen, dass Sie da noch sitzen müssen. Ich dachte, ja, das ist. Da haben sie mich doch genommen. Die Realität war dann anders. Ich war mit Stefan Pichotka auf einem Zimmer 2 Jahre lang und ich habe dann die Griechisch-Vokabeln überflogen, also Sprachen flogen mir ja immer so zu. Und dann war ich nach einer Viertelstunde fertig, Buch zu und dann habe ich anderes gemacht. Und er saß da und hat gebüffelt und gemacht. Gott macht das. Ja. Ihm anbefehlen, dann mach du. Noch dazu hätte ich es finanziell gar nicht gekonnt. Da war eine Frau in Hemer, die gesagt hat, weißt du was, ich habe nie Blagen gehabt. Ja? Du, dich kenne ich schon, du hast schon als kleiner Junge, wenn deine Mama zur Frauenhilfe kam, unterm Tisch gesessen, im kleinen grünen Pumpanzug. Die anderen Blagen haben alle geschrien und du hast Lieder gesungen. Ja? Ich kann doch mein Geld nicht besser anlegen, als dass du davon die Ausbildung machst. Zack, war das Problem auch gelöst. Die hat alles bezahlt für mich. Ja. Und die Ausbildung, auch das hat Gott, hat er gemacht. Ja. Ihm anbefehlen, ihm gestatten, dass er die Sache ausführt. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, hast du schön gesagt, aber was kam denn danach? Wer hat denn den Text mal weitergelesen? Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Ja. Jeremia kann trotz allem, Moment, verflucht sei, der meinem Vater gute Botschaft brachte und sprach, du hast einen Sohn, sodass er ihn fröhlich machte. Warum bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, wenn ich nur Jammer und Herzleid sehen muss, um meine Tage in Schmach zu bringen? Er kann also auch wieder, wenn er auf sich guckt, ja, wenn er von Gott wegguckt, kann er auch wieder klagen und jammern. Und wir dürfen klagen und jammern. Dürfen wir. Haben wir auch manchmal Grund zu. Aber wir sollen nicht verlernen, den Blick wieder auf Gott zu richten. Denn er kann helfen. Menschen helfen nicht. Er hilft. Amen.